Jo, moin moin, wo ist der Rest? Steckt noch fest beim Essen oder wollte nicht in das Mistblatt da raus? Jo, moin moin, euch Fünfen, euch Sechsen. Gibt's Fragen? Dankeschön, einmal von mir an die Gruppe, die schon mal eine Abgabe gemacht hat. Die Gruppe ist nicht da, glaube ich. Okay, Aufforderung an euch, demnächst sollte, ne, ihr erinnert euch, sollte da was passiert sein. Wie weit seid ihr denn? Kann man so und so sehen. Also das meiste geht schon, so Motor M zerpflücken und okay, das war so gut. Also eigentlich Ende diesen Monats sollte das eigentlich fertig sein, damit dann. Ja, so dringend wollte ich das nicht ausdrücken, aber genau. Ne? Wie gesagt, es ist keine tödliche Deadline, wenn ihr mir das nächste Woche liefert, bin ich im Prinzip auch zufrieden, aber das geht ab von der Zeit, die ihr habt, die nächsten Aufgaben zu implementieren und das wird nicht weniger, das ist das Problem. Jo, okay, ja gut, dann sollen wir hier mal weitermachen. Ich füge mal so eine kleine Übungsstunde wieder ein. Wir haben uns letzten Mittwoch angeguckt, Java Virtual Machine. Ja, und hatten uns überlegt, wie jetzt, ja, was macht JVM, damit die Instruktionen einfach sind, warum sie leicht zu emulieren sind, warum es keine Exceptions gibt. Naja, mit kleinen Ausnahmen, ne, das ganze Zeugs. Jetzt haben wir ja gesehen, Java, naja, so ein Ausbund von Geschwindigkeit nicht unbedingt. Ein paar Sachen habt ihr damals ja auch letzten Mittwoch schon erklärt, so von wegen, man muss es erstmal kompilieren, das dauert natürlich ein bisschen. Dass man ständig für jeden Quatsch Objekte anlegen muss und wieder freigeben muss, was zum Teil der Compiler wegoptimieren, der JIT wegoptimieren kann, aber auch nur zum Teil. Ja, also da habt ihr euch schon so ein bisschen überlegt, wo jetzt die ganzen Probleme sind. Jetzt würde ich mit euch gerne so eine Art kleines Brainstorming mal machen. Welche dieser Probleme könnte man denn noch wegkriegen, wenn man Java oder wie auch immer das dann genannt wird, ein bisschen umdesignt? Also, eins angedacht haben wir es am letzten Mittwoch schon. Wie können wir dieses ständige malloc und free auf dem Heap, wie können wir denn das wegkriegen? Nicht komplett. Ich meine, auch ein normales C-Programm braucht malloc und free, ne? Aber zumindest zum Teil wegkriegen. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Gut, wie nennt man das so in der Wald- und Wiesenwelt, Programmiererwelt? Also so eine Art, ich sag mal, ne? Wer das kennt, log A macht nichts anderes als auf dem Stack zu allozieren statt auf dem Heap. Und wie ist die Semantik? Also im Prinzip ist es erstmal ein malloc, aber ich muss jetzt kein Tree wieder hinschreiben, ne? Genau. Okay, wann könnte man das nutzen? Woher weiß ich das?
Programmierer weiß es, wenn ich den Code schreibe. Ansonsten kann man dann natürlich auch mit aller
Also, das war das, was ich meinte, denn da kann ein Compiler in vielen Fällen das wegoptimieren. Wenn der Compiler nämlich sieht, das Objekt wird zwar angelegt im Unterprogramm, das wird aber nicht an weitere Unterprogramme weitergegeben und auch nicht zurückgegeben, dann kann der Compiler das auch selber auf dem Stack adressieren.
Moderner Konzept an der Stelle wäre vielleicht so eine Form von Smart Pointern, mit denen auch immer das, also selbst wenn man die jetzt irgendwie auf den Beam adaptiert, dass man immer das Versprechen hat, dass die allozierten Daten in dem Moment aufgeräumt werden können, wo diese einzelne Referenz irgendwie nicht funktioniert. Weil dann muss man auch dafür keine Garbage Collection machen, sondern kann halt ein klassisches Tree machen, was im Zweifelsfall dann auch schneller ist.
Wie funktioniert denn das? Smart Pointer.
Naja, halt eben so, zum Beispiel würde ich sozusagen, ich habe hier diese eine Referenz auf diesem Speicherbereich und das Versprechen ist, ich brauche diesen Speicherbereich nur so lange, wie diese Referenz
möglich. Ja.
Und das heißt, wenn ich dann an den Ende des Scopes komme, in dem diese Referenz angelegt wurde und diese Referenz vom Stack fliegt, kann ich fügt mir Compiler an der Stelle implizit ein Free für die analysierten
Daten. Dann kann ich es damit machen.
Na, der Vorteil ist, dass man diese Daten trotzdem in Unterfunktionen und so verwenden kann, weil sie nicht alloziert sind und nicht auf dem Stack liegen.
Den Pointer, den ich da kriege, kann ich auch in ein Unterprogramm geben, was mir den Speicherbereich füllt.
Ja,
das geht.
Ja, kann man.
Okay, müssen wir aufpassen, dass die Unterprogramme, die ich da aufrufe, nichts Böses tun und sich den Pointer auf Halde legen irgendwo, ne? Ja, aber es gibt sowas Ähnliches, dass man die Referenzen gegebenenfalls auch noch kopieren kann.
Ja, mit Read-References hat man. Wenn man so Smart Pointer hat, hat man ja üblicherweise, dass man sagt, das hier ist die Referenz, an der ich lebensdauernd den Speicher hängt.
Aha.
Und ich habe aber andere Referenzen, die aber nicht dieses gleiche Versprechen haben.
Ja. Es gibt noch ein Konzept, wie man das machen kann. Gibt sogenannte Reference Counter, weiß nicht, der ein oder andere kennt es wahrscheinlich. Ne? Also in dem Moment, wo ich sage, Pointer gleich malloc, da passiert unter der Haube irgendwas, so nach dem Motto Pointer Count gleich 1. Und wenn ich irgendwo hinschreibe, Pointer 2 gleich Pointer, da passiert unter der Haube irgendwie sowas. Moment. Also das schreibe ich als Programmierer hin, das macht der Compiler noch zusätzlich, zählt einfach die Referenzen hoch. Ja, und ich sag mal da, wo jetzt irgendwie ein Scope endet, sprich wo ein Pointer nicht mehr gebraucht wird, da macht er letztendlich ein Free auf Pointer, aber ein Free macht erstmal ein und nur wenn der Count wirklich auf Null gegangen ist, dann macht er ein echtes Free. Also das ist hier so ein Special Free. Warum macht man das jetzt nicht immer so? Dann könnte man doch sich diese ganze Garbage Collection irgendwie sparen.
Macht, dann kann man ja nicht mehr sicher sagen, ob der Pointer auf die Stelle an der Speicherstelle hin zeigt, oder? Genau, sicher.
Ja, da hast du definitiv recht. gut, Java sagt ja, rechnen tun wir nicht mit Pointern. Aber wenn du natürlich so eine Art C oder C++ oder sowas zulässt, wo man auch mit den Dingen rechnen kann, okay, da hast du verloren. Ja, dann, ja, wer sagt mir, dass der Pointer nicht über Rechnerei entstanden ist und dann natürlich nicht hochgezählt wird? Da habe ich keine Chance mehr. Nee, das wäre... Also vorausgesetzt natürlich, du machst nie ein... Oder du allozierst sozusagen beim Start jede Menge Objekte und danach machst du nie wieder ein Tree, weil die alle gebraucht werden. Dann bist du mit der Garbage Collection natürlich optimal dran, weil du brauchst die Garbage Collection nie, du brauchst aber auch das Hoch- und Runterzählen nicht. Normalerweise bist du natürlich hier sehr viel besser mit dabei, du gibst sehr viel früher frei. In dem Moment, wo der Pointer aus dem Scope draußen ist, wird er freigegeben. Insofern wird da viel früher was freigegeben und wahrscheinlich dann auch mehr freigegeben.
Ja, der klassische Grund, warum einfach Reference Talking nicht funktioniert, ist, weil man halt Ringe bauen kann aus aufeinander verzeigerten Strukturen.
Genau.
Da hat dann jeder einzelne Zeiger einen Reference Token 1. Und wenn man irgendwie die letzte Referenz von außen löscht, hat man einen schönen großen Ring im Speicher liegen, der nie mehr aufgeräumt werden wird.
Einfachstes Beispiel, ne? Ihr habt einen Pointer, der zeigt auf ein Objekt. Und in dem Objekt irgendwie ist noch ein Zeiger auf sich selbst, dann ist der Reference Count 2, weil es gibt zwei Pointer, die auf das Objekt zeigen. Naja, wenn ihr den jetzt löscht, dann geht der Count runter auf 1, aber das Objekt ist nicht weg, obwohl es nie wieder angefasst werden kann, weil es keinen Pointer mehr drauf gibt, es sei denn, man rechnet magisch. Ne? Also von daher, da sagt Java dann eben, ja, Reference Counter gehen nicht, auch wenn sie vielleicht schneller sind und besser sind. Aber mindestens an der Stelle tut es das nicht. Und leider kommen solche Ringstrukturen ziemlich häufig vor. Und so bei doppelt verketteten Listen oder irgend sowas, da hat man immer ein Objekt zeigt auf das vorhergehende und das nachfolgende zeigt auf den, umgekehrt, das nachfolgende auf den Vorgänger, der Vorgänger auf den Nachfolger. War es das schon. Jo, nichtsdestotrotz, damit kann ein Compiler schon vieles, also ein Just-in-Time-Compiler, vieles erschlagen. Und mit deinen Smart Pointern kann er bestimmt auch etliches erschlagen. Also typisches Beispiel, was weiß ich, ich rufe ein Unterprogramm, eine Methode oder was auf, die rechnet mir ein Objekt aus und gibt mir einen Reference Counter zurück, eine Referenz zurück, dann habe ich genau einen Pointer auf dieses Objekt. Und das kann man als Compiler sehen. Ja, dann kann ich eigentlich auch mit LOGA das Objekt erzeugen und dem, den ich da aufrufe, schon mal einen Speicherplatz geben, wo drin er sein Objekt anlegen kann. Und dann kriege ich die Referenz sozusagen zurück, habe mein Objekt und das fliegt automatisch weg, wenn ich aus dem Scope rausgehe. Jo, okay, also damit, das wäre so das, was ich sage, da könnten Compiler und Just-in-Time-Compiler beide miteinander interagieren und da könnten sie viele Mallocs und Free loswerden. Jo, es gibt noch andere Möglichkeiten, Objekte loszuwerden, sage ich mal. Wann brauche ich dann in Java Objekte, wo ich in C oder C++ keine Objekte brauche?
Okay, ja.
Das hatten wir neulich als Beispiel. Ne? Ja, was mache ich in Java, wenn ich zwei Werte zurückgeben will? Dann gebe ich zum Beispiel eine Referenz auf ein Array zurück. Oder umgekehrt, ich gebe eine Referenz mit einem Array hin und das Array kann die Methode ausfüllen. Und ich hole mir, wenn die Methode zurückkehrt, hole ich aus den zwei Array-Elementen meine Werte raus. Igitt. andere Möglichkeit. Spätestens hört es dann schon auf, wenn ich ein Integer und einen Double-Wert zurückgeben will, dann ist auch ein Array zu Ende. Und dann habe ich zwei Referenzen und zwei gemallockte Objekte.
Ja, für genau den Fall gibt es ja, ich glaube, also aus Gott müsste das machen, gibt es eine Optimierung, dass erstmal ein neues Objekt adoptiert wird, teilweise das tatsächlich auf den Stack adoptiert wird. Und dann, wenn der Pointer oder die Referenz wiederverwendet wird, dann kann sich die VM dazu entscheiden, diesen Speicher auf den Stack umzugruppieren auf den Heap und dann die ganzen Referenzen zu aktualisieren. Und wenn es aber nicht eintritt, dann kann man das immer auf den Stack annotieren und da einfach wieder freigeben.
Dann sind wir hier wieder, ne?
Ja, nur dass es die, dass es der JIT automatisch macht.
Ja, ja. Das macht der JIT, ne? Also eventuell könnte ein schlauer Java-Compiler noch einen Hinweis geben, du JIT, du könntest das auch auf dem Heap anlegen oder so. Gut, im aktuellen Bytecode geht es nicht, aber könnte man sicher Extensions definieren.
In dem Moment, wo man sowas halt hat, ist auch jetzt so ein lokales Array, dass man solche Sachen braucht, nicht
allzu teuer. Genau. Ja. Okay, also das war, also viel malloc und free können wir loswerden mit dem. Malloc und oder Objekte anlegen und freigeben können wir vermeiden, wenn die Compiler so ein bisschen zusammenarbeiten. Und wir können auch noch.
Ja. Naja, also jetzt in dieses Beispiel, der mutiert den Rückgabe, der hat ja auch zu greifen, an der Stelle, wo wir die Calling Control über die Sprache hatten, jetzt nicht irgendwie äußere Constraints für die Calling Convention hat. Kann man sich ja auch überlegen, dass man sich eine Calling Convention ausdenkt, die dann einfach ermöglicht wird. Also zumindest irgendwie mal so zwei, drei Rückgabewerte zu haben, weil das ist halt doch öfter praktisch.
Und gerade das könnte Java eigentlich gar nicht so relativ einfach implementieren. Ich habe euch erklärt, wie dieser Push- und Pop-Stack funktioniert. Ich lege fünf Werte auf den Stack, rufe eine Methode auf, die darf sich die fünf Werte nehmen. Das ist bei der Addition oder so ja auch so, nimmt sich zwei, Mac und legt das Ergebnis wieder drauf. Das würde eigentlich nichts dagegen sprechen, einer Methode zu erlauben, nimm dir mal deine Parameter vom Stack weg, 5 Stück, 10 Stück, wie viel auch immer, und bevor du zurückkehrst, schmeißt du deine N Return-Werte wieder auf den Stack drauf. Also würde out of the box mit der Java Virtual Machine gehen. Nur Java kann es nicht. Aber dann wäre man das Problem auch los. Dann könnte man wie in Python oder so schön mehrere Rückgabewerte haben. Dann fliegen einfach viele Adressen weg, viele Objekte weg. Die braucht man dann einfach schlicht überhaupt nicht mehr. Ja. Was kennen andere Programmiersprachen noch, um Objekte nicht zu mallocen und zu freen?
Ja, da hatte ich konkret mit so Dingen wie zum Beispiel Strings umgeht, die in Java eigentlich Objekte sind, aber ich weiß nicht, ob die bei so einer Maschine tatsächlich immer Objekte daraus macht oder ob sie das tatsächlich lazy macht, sodass daraus erst ein volles Objekt wird, wenn man tatsächlich irgendwie Instanzmethoden drauf aufruft. Da könnte ich mir ansonsten vorstellen, dass es da
durchaus
noch
Optimierungspotenzial gibt. Ja, also wegen Konstanten sind Konstanten im Class-File. Also wenn du so ein XY plus Class lädst, dann siehst du die ganzen konstanten Strings stehen da drin. Dann nimmt man einfach einen Pointer auf das Ding und fertig. Das ist sein Objekt. Käse gegessen. Wenn er natürlich jetzt so variable, dynamische Dinge anlegt, dann muss man wieder mit malloc und free rummachen. Und dann wird es auch ein bisschen doof, wenn du zwei Strings konkatenierst. Naja, dann muss er unter der Haube wieder neu mallocen und das rüberkopieren. Teuer, vergleichsweise. Allerdings liegt das, glaube ich, auch mehr an dem Konzept String als. Ja, da lässt sich nicht viel machen, glaube ich. Wenn die dynamische Länge haben, wo woher willst du vorher wissen, wie viel Speicher du allozieren musst? Ja, aber also Strings in Java sind teuer. Wenn es geht, weglassen. Also ein schnelles Programm braucht dann, also ein schnelles Programm, was mit Strings arbeitet, nee. Ja, das andere wäre, Java kennt halt nicht das, was man in C oder so kennt als Struct. Einfach Strukturen. Ne? Ich kann auf dem Stack nicht die Struktur XY anlegen und davon eine Referenz oder einen Pointer übergeben, woanders hin. Rein syntaktisch, ich muss immer malloc und free aufrufen. Müsste nicht notwendigerweise sein. Okay, also das wäre mal so die große Baustelle malloc und free. Da ist Java einfach tödlich langsam. Jo, was haben wir noch? Könnt ihr euch vorstellen, dass man hier an den Instruktionen noch irgendwas drehen kann, dass die Fett kriegen? Intel würde sagen, da kann man bestimmt was machen, man kann noch 100 Befehle mehr einbauen. So, das machen sie seit Jahrzehnten, mehr Instruktionen, mehr Instruktionen, mehr Instruktionen.
Es gab ja eine Sache, wo Java tatsächlich signifikant schneller wurde, als dieses Strict-Float eine Option gemacht haben.
Ja.
Die ursprüngliche Java-Spezifikation ja vorgeschrieben hat, dass man 32 oder 64 für Floating-Points Zahlen hat und tatsächlich auch nur mit denen rechnet, was halt x86 eigentlich nicht kann.
Ja.
Und also da gab es ja tatsächlich mal eine Riesenoptimierung zu erlauben, dass man mit 80 die Skobar-Zahlen rechnet.
Warum stand das denn ursprünglich mal drin, dass sie das genau auf 32 bzw. 64 Bit festgenagelt haben wollen?
Ja, sie wollten halt, dass auf allen Plattformen die gleichen Rechner geben.
Das hat auch was, ne? Kann man sich vorstellen.
Ja, andererseits, man sollte sich doch bei diesem Verzeihen eh nicht auf exakte Werte verlassen. Also,
ich kenne Mathematiker, die kümmern sich um das hinterletzte Bit. Weil wenn das kaputt geht, dann geht ihr Algorithmus nicht mehr. Also unter anderem deshalb nehmen viele Mathematiker gerne noch Fortran, weil das da nämlich auch festgenagelt ist. Beziehungsweise sie haben ihren Fortran-Compiler für die Maschine XY und der ist seit 20 Jahren nicht angefasst, da kennen sie das hinterste Bit. Und das ist wichtig. Okay, natürlich kann man sagen, ist mir doch wurscht an der Stelle, mach doch wie du willst. Hast du recht, hat man eingeführt und für die Wald- und Wiesenrechnung, ne, ich muss nur mal kurz zwei Floating-Point-Zahlen durcheinander teilen, who cares. Ja, okay, da haben sie sozusagen aus einer Instruktionsklasse namens Fließkomma plus minus mal geteilt und so weiter, haben sie sozusagen zwei solche Instruktionentypen eingeführt. Ne? Rechne 32 Bit Fließkomma plus minus mal geteilt oder rechne plus minus mal geteilt, so genau wie du lustig bist. Das ist so eine Art Instruktionssatzerweiterung schon gewesen. Ja, was könnte man sich noch denken, was man da einbauen könnte, was vielleicht ganz nützlich wäre? Also jetzt nicht, was die Sprache schöner macht oder was es für den Compiler einfacher macht, das ist wurscht. Sondern was, was die Java Virtual Machine schneller machen würde. Die kennt Java ja nicht. Haben wir uns angeguckt, ne? Also haben wir nicht, fertig. Das ist einer der Gründe, warum es doch noch vergleichsweise flott geht. Oh, wie wäre das mit, ich sag mal, MMX, SSE, wie das Zeug heißt? Könnte das was bringen? Also, dass man so ab Vektoroperationen einbaut, beziehungsweise. Ja, was sind, ja, sind meistens Vektoroperationen.
Totale Vorschau, ne?
ne? Könnte eventuell was bringen. Da kommt es auch an, ob man einen schlauen JIT hat, der merkt, ups, das ist eine Schleife mit, ich greife auf mehrere nacheinander liegende Objekte zu, Elemente zu. Und wenn er das merkt, dann kann er natürlich unter der Haube Vektoroperationen nehmen. Wenn er es nicht merkt, ne? Und offline wäre das natürlich leichter zu merken als just in time. Also das könnte ein bisschen was bringen. Was könnte noch was bringen? Ja, man könnte sich überlegen, Unsigned-Geschichten einzubauen. Warum wäre das vielleicht günstig? Mittwoch haben wir uns angeguckt, alle Integer-Operationen sind alle signed, bis auf die Shift. Und spätestens dann wird es eklig. Mhm. Ja, also ich sag mal, alles, was, also wie du sagst, gut spezifiziert ist für unsigned, und wir haben es nicht. Ne? Also Protokolle, wenn ich Hardware nachmachen will, stellt euch vor, ihr wollt eine virtuelle Maschine in Java schreiben. Ja, von Intel, der rechnet vieles unsigned, ne? Und wenn ihr das nachmachen wollt mit int, dann schreibe mal ein Compare für unsigned, wenn man nur signed hat. Solange man noch einen größeren Datentyp hat, okay, aber wenn man den nicht mehr hat, spätestens dann wird es eklig. Ja, zum Beispiel aber auch für Array-Zugriffe. Bei Integer muss ich immer gucken, ist die Zahl zu groß oder ist sie kleiner 0? Ja, dann kriege ich so einen Index-Out-of-Bound-Error. Wenn ich unsigned habe, dann brauche ich kleiner 0 nicht testen. Ein Test weniger von den zwei. Also in der Richtung könnte auch noch was gehen. So, haben wir noch was?
Wir können vielleicht so eine Art Annotation einführen, dass der Java C-Compiler tatsächlich irgendwie Pseudo-Befehle einbaut in den Bytecode, der ja vor allem sagen, was sie hier zu optimieren hat, zum Beispiel.
Ja, also so im Sinne von likely, unlikely für Sprünge. Ja, da könnte man einen kleinen Mini-Push vielleicht geben. Ja, gut, also man sieht, man könnte mit Instruktionserweiterungen gegebenenfalls noch was erreichen. Jo, wie schaut es hier mit Exceptions aus? Kann man da noch irgendwas dran drehen? Dass wir die letzten auch noch loswerden? Oder ist das performancemäßig eh wurscht? Oder wie ist das? Ja, schränkt man sich selber ein. Ich darf keine Konstrukte verwenden, wo ich einen Nullpointer brauche.
Kann man das mit jeweiligen C++-Referenzen und unter der Schrift.
Ja. Also irgendwie so Geschichten wie Null-Pointer wegzudefinieren. Also es gibt da Konzepte, gebe ich dir durchaus recht. Es gibt auch Leute, die da ganz toll dafür sind. Aber es ist eine Einschränkung, kann man auf jeden Fall sagen. Wenn man die Einschränkung nicht haben will, so wie du sagst, braucht man doch. Ne? Andersrum gefragt, macht es mir dann was, dass ich so eine Null-Pointer-Exception kriege? Oder dass es auftreten kann? Also kostet mich was im Sinne von Performance? Ja. Die Frage ist, ob es mich was kostet in dem normalen Lauf. Ne? Muss ich jetzt vor jedem dereferenzieren, irgendwie vor jeder solchen Operation, muss ich da einen if-Pointer gleich null Crash einbauen? Nee,
ich ja einfach adduzieren. Also einmal und dann darfst du den Platz fest. Und dann bei.
Wo haben wir es? Also angenommen, du hast jetzt hier dein du hast irgendeine Methode, kriegt übergeben einen Pointer und soll den Block freigeben. Das kann dich jetzt schwer jemand daran hindern, das Ding mit einem Null-Pointer aufzurufen. Also müsste ich oder müsste ich nicht an der Stelle oder davor noch so einen If-Pointer? Nein? Erklären wir uns, warum nicht?
Weil Adresse 0 einfach nicht gemappt ist und dann sieht man halt einen Checkpoint-Händler und ja, wenn man dann halt auf Adresse 0 zugreift, landet man automatisch in seinem Signal-Händler und dann kümmert man sich halt an der Stelle.
Also genau.
Da braucht man keine Integrität.
Dann lassen wir das Programm halt an der Stelle crashen, weil im Prinzip ist das genau das, was Java tut. Beziehungsweise man kann sich das Signal auch zustellen lassen. Ja, und wenn ich das Signal kriege, kann ich ja in dem Catch-Block oder so irgendwas anderes tun, wenn ich dann will. Jo, also Null-Pointer kosten uns nichts. Divide by Zero kostet uns das was. Gleiche Argumentation, ne? Machen wir einfach. Wenn es geht, ist gut. Dann war das ja genau das, was wir wollten. Wenn es nicht geht und crasht, dann hat der Programmierer halt Murks gemacht. Können wir auch nichts mehr. Und dann kann man aber im Exception-Händler, sprich Signal-Händler, kann man dann magische Dinge tun, irgendwie zu dem Catch-Block springen oder sowas. Okay, da brauchen wir uns nicht groß drum kümmern. Keine Interrupts haben wir gesagt, stattdessen Multithreading. Wir haben uns Mittwoch angeguckt, wie das im Prinzip funktioniert. Also da können wir sicherlich nichts mehr wegoptimieren. Das ist schon weg. Die andere Frage, muss man das denn wegoptimieren? Warum haben wir es denn wegoptimiert? Oder könnten wir uns nicht wieder dazu definieren, so nach dem Motto, ja, da haben wir ein Feature mehr, kostet uns aber nichts. No? Intel hat ein gutes Marketing, Intel würde sagen, wir haben jetzt Interrupt, ihr nicht. Kauft unseren. Die Frage, können wir jetzt Interrupts vielleicht doch zulassen? Gut, in unserem Sinne sind es jetzt vielleicht nicht echte Interrupts, sondern Signale oder irgend sowas. Signale kosten sicherlich Zeit, ja. Außer nach dem Motto, wenn ich sie nicht brauche, kostet mich nichts. Und wenn ich sie brauche, kann ich sie ja nutzen. Also nur Multithreading ist jetzt auch nicht umsonst, ne? Kann man auch dazu sagen. Eher im Gegenteil. Genau. Also so Interrupt im Sinne von Intel, Spark oder so Interrupt, das geht sicher nicht. Wir haben gesagt, da muss immer der vollständige Zustand sozusagen definiert sein. Also die Flex zum Beispiel müssen richtig berechnet sein und auch auf dem Intel, im Intel-Fall auf dem Stack liegen. Instruction Pointer muss auf dem Stack liegen und Interrupt-Händler kann da reingucken. Zum Beispiel beim Profiling kann er gucken, ach, er war an der Stelle und kann sich das merken. Solche Dinge im Instruction Pointer haben wir in dem Sinne nicht mehr, weil bei Just-in-Time-Compiler, wir haben ja alles durch die Mangel gedreht. Ne? Aber so ein Interrupt-Händler an sich, der könnte natürlich sehr wohl irgendwie auf, wie soll man sagen, so ein Stückchen autark, wenn er dann ist, kann er ja ablaufen. Das würde uns eigentlich nichts kosten. Er würde dann im gejitterten Code irgendwo unterbrochen. Wir haben keine Ahnung wo, vielleicht in der Mitte einer Instruktion. Aber wenn der aufrufende Interrupt-Händler jetzt nicht Bezug nimmt auf diese unterbrochene Instruktion oder so, kann er das im Prinzip gern machen. Also man müsste sich ein bisschen einschränken. Interrupts an sich wären aber noch okay. Könnte man sich dazu definieren. Jo, keine Condition Codes. Nö, die haben wir wegoptimiert. Könnte es uns was helfen, die wieder dazu zu definieren? Oder zum Teil dazu zu definieren? Warum?
Naja, weil man damit Code mit weniger Sprüngen erzeugen kann. Wenn der so Condition Codes zusammen mit so Conditional Opcodes verwenden können.
Ja. Also so ein CE-Move oder irgend sowas?
Ja. Solche Sachen könnten schon durchaus was bringen. Ich glaube tatsächlich, dass Java solche Sachen nicht hat, liegt einfach an der Plattform, also an der Plattformunabhängigkeit und weniger an dem, wie gut es in so einer Virtual-Maschine laufen kann. Das ist halt der Plattform. Sinnvoll machbar ist und
geschnellt ist. Ich vermute mal, Java hat es nicht. Erstens, weil diese Conditional Moves erst aufgekommen sind, nachdem Java definiert worden ist. Das kannte man damals schlicht noch nicht. Und weil Java versucht hat, in 256 in einem Byte letztendlich die Codierung unterzubringen für alle Instruktionen. Und dann sind natürlich so, ich sag mal, exotische Dinge. Die passen nicht mehr rein. Dann lässt man natürlich lieber so einen Conditional Move weg, statt eine Addition oder was man sonst wichtigerweise braucht. Aber also wenn man das heute definieren würde, wo man auch sagt, Speicherplatz ist nicht mehr so teuer, wir können auch die Instruktion in 16-Bit kodieren, könnte ich mir vorstellen, würde man heutzutage so einen Conditional Move mit einbauen. Brauche ich denn jetzt für einen Conditional Move Flex? Also man müsste es definitiv explizit machen, also nicht im Sinne, jede Addition, jede Subtraktion, jeder Pups macht irgendwie einen Fleck,
ja,
wo man hinterher dann mühsam wieder rausdefinieren muss, ja, brauche ich die jetzt oder brauche ich die nicht? Aber man könnte es natürlich explizit machen, dass man sagt, jetzt will ich aber wirklich mal das Carry-Fleck oder so, damit ich dann danach so einen Conditional Move oder irgend sowas machen kann. Jo, ein weiteres Beispiel wäre, Java kennt keine Langzahlen in dem Sinne. Ne? Kennt halt Byte und Short und Int und Long. Ja, und dann hört es eigentlich auf. Also so Big Number, ja. Das ist aber nicht in Java implementiert, sondern das ist, also wenn es performant sein soll, gehe ich mal sehr davon aus, dass es irgendwie eine in Assembler geschriebene Library oder so. Warum? Naja, weil man beispielsweise bei der Langzahl Addition, naja, da brauche ich eigentlich eine Addition mit einem Carry. Ne? Und dann die nächste Addition nimmt das Carry und das nächste Wort und addiert die zwei auf. Da brauche ich aber einen Carry. Wenn ich das nicht habe, ja, dann muss ich mir das mühsam irgendwie, ihr wisst ja, ne, wie berechnet man einen Carry in Hochsprache? Mühsam. Wenn ich das natürlich mühsam berechnen will, dann sind Langzahlen einfach tödlich langsam. An der Stelle könnte es was bringen. Also im Sinne von, ich habe einfache Instruktionen, die addieren, aber ich kenne beispielsweise eine Addiere mit Carry-Instruktion noch zusätzlich, die ich dann nutzen kann, um so Langzahlen irgendwie zu implementieren. Aber dann bräuchte ich auch Flex, also mindestens mal das Carry-Flag, alle weiteren, ja gut, hier ist hoch für dein Max Conditional Move oder so, da brauche ich vielleicht die anderen natürlich auch noch. Kann ich sie jetzt denn nicht vielleicht doch nutzen? Warum haben wir sie denn wegdefiniert? Wegdefiniert haben wir sie, weil wir sie nicht immer berechnen wollten. Aber wir haben gesagt, in vielen Fällen können wir sie wegoptimieren. Wann konnten wir sie wegoptimieren? Wenn wir gesagt haben, naja, die nächste Instruktion berechnen sie eh nochmal neu. Wir konnten sie aber wiederum nicht wegoptimieren, wenn zwischen der und der nächsten beispielsweise eine Exception auftreten konnte oder ein Interrupt. Warum waren jetzt Exceptions und Interrupts problematisch?
Weil unsere Instructions halt definiert, dass wir in der Exception Flex sehen sollten.
Ne? Genau.
Wenn wir unsere Instructions halt so definieren, dass wir halt sagen, ja, Exceptions und Interrupts sehen keine Flex, sondern Flex sind tatsächlich nur in dem sequentiellen Programmablauf, den wir hinschreiben, sichtbar.
Ne? Wäre eine Möglichkeit. Gut, dann hat ein Debugger vielleicht ein Problem, weil bei einer Exception er dann nicht mehr sieht, wie sind denn jetzt die Flex. Könnte man ja vielleicht drauf verzichten, muss man sich überlegen. Interrupts haben wir vorhin sowieso schon gesagt, ja, wenn es die Dinger überhaupt gibt, da haben wir sowieso das Problem, er kann auf den Zustand nicht direkt zugreifen, weil Just-in-Time komponiert, ja, haben wir in dem Sinne keinen Instruction Pointer mehr. Also jedenfalls nicht den, den der Programmierer früher mal gesehen hat. Ja, also an der Stelle könnte man auch sagen, Condition Code könnte man prinzipiell schon zulassen, nur sind sie halt nicht außerhalb von diesem normalen Programmfluss sichtbar. Kann man vielleicht mit leben. Nächster Punkt, MMU, Segmentierung, sichere Pointer. Können wir vielleicht auch unsichere Pointer zulassen? Wie schaut das aus mit, wir rechnen mit Adressen? Will ich das nicht? Kann ich das zulassen? Wo ist das vielleicht Problem? Was könnte ich denn mit bösen Pointern tun? Ja. Also wenn ich, sagen wir mal, also muss man erstmal noch unterscheiden, sicherer Pointer im Sinne von Daten, sicherer Pointer im Sinne von Function Pointer oder so. Fangen wir mal mit den Function Pointern an, dann kannst du, hast du natürlich sofort recht, dann kannst du deinen Function Pointer irgendwo hindrehen und hast irgendwelchen Code eingeschleust. Schreibst, also einfachster Fall, definierst dir ein Array von Charaktern, schreibst irgendwelche Bytes rein, ein schönes Programmchen. Oh, dann sitzt ein Function Pointer dahin und ab damit, dann läuft irgendein Code. Ja, macht mir das was? No, also sicherheitstechnisch sicherlich ein Problem. Also ich möchte mir solchen Bytecode dann nicht mehr aus dem Internet runterladen und mal laufen lassen. Ja, weiß man gar nicht mehr, was da passiert. Wenn ich jetzt selber der Programmierer bin, macht mir das dann was? Ja, aber so nach dem Motto, ja, wenn ich hier irgendwie böse an Pointern drehe und mir fliegt der Kram um die Ohren, oder meinem Kunden fliegt der Kram um die Ohren, kann ich ja nur auf mich zeigen, ne? Selber schuld.
Oder man entschließt dann halt seine Kunden, wie es bitte immer
also sichere Function Pointer, da kann man sagen, ja, tu was Böses, hast Pech gehabt. Sichere Pointer im Sinne sichere Datenpointer. Oh, Argumentation so ähnlich. Mach deine Objekte kaputt, hast selber Pech. Ne? Greifst irgendwo hin, Pech gehabt. Ja, wenn ich es aus dem Internet runterlade, das Programm, nö, ne? Dann nicht. Aber wenn ich jetzt für mich ein Programm schreibe und bei mir laufen lasse, dann ist mir das hier relativ wurscht. Nicht umsonst programmiert die meisten Leute der Welt C und C++, da kann man den Quatsch machen und trotzdem programmieren die Leute gerne damit, weil man so ein Zeugs eben auch machen kann. Ne? Manche mögen sowas. Ja. Okay, also die Baustelle hier, sichere Pointer, da kann man vielleicht noch was dran drehen. Wie schaut das aus? Segmentierung. Wir haben sie wegdefiniert. Können wir sie dann wieder dazu definieren? Kostet uns das was? Wenn man eine Hardware hat, die Segmentierung kennt, kostet uns das wahrscheinlich nichts, dann kann man hier einfach nutzen. Vorausgesetzt, man kommt mit den 6 Segmenten bei Intel aus. Wenn man natürlich das 7. haben will, dann Pech gehabt. Dann wird es wieder teuer. Geht man mit so einer Idee auf eine Spark oder auf einen ARM-Prozessor, dann wird es teuer, weil dann muss ich jedes Mal das Checken und das Offset, das Basisadresse drauf addieren, händisch machen. Ja, und wirklich was davon haben, tue ich eigentlich nicht. Ne? Wie ist das? Können wir die MMU wegdefinieren? Wir haben sie wegdefiniert. Können wir sie wieder dazu definieren? Wollen wir das? Brauchen wir das? Also wir haben sie da wegdefiniert, aber man muss natürlich dazu sagen, wir haben sie nur bedingt wegdefiniert. Also sie ist immer noch im Sinne von Null Pointer abfangen, ja, brauchen wir sie schon noch, ne?
Das ist der eine Teil und der andere Teil ist ja, dass die Dinge, wofür wir üblicherweise eine MMU verwenden oder zum anderen halt dadurch machen, dass wir keine freien Pointer haben. Also deswegen gehören die beiden Dinge ja eigentlich zusammen.
Ne? Entweder das eine oder das andere hätte ich eigentlich ganz gern. Was von beiden kann man sich überlegen? Ein C-Programmierer sagt, ich hätte gerne eine MMU, die auf mich aufpasst. Beziehungsweise auf meine Umgebung aufpasst. Ich selber kann mich kaputt machen, wenn ich will, aber meine Umgebung, Finger weg. Und dafür sage ich, sichere Pointer brauche ich nicht, passe ich selber drauf auf. Man kann es umgekehrt sagen, man kann natürlich auch Java sagen und sagt, man macht alles mit sicheren Pointern. Ja, und dann brauche ich keine MMU mehr. Ja gut, bis auf die erste Page, ne? Die muss irgendwie aussortiert werden. Was allerdings nicht notwendigerweise eine MMU machen muss, das kann rein theoretisch natürlich auch die CPU machen, im Sinne von, ja, wenn sie irgendwie so eine Konstruktion machen soll, dass sie hier guckt, ja, was wäre das für eine Adressierungsart? Also übersetzt in Intel wäre das sozusagen das Adressregister. Und ich addiere noch irgendein Offset drauf, also Register indirekt mit Offset. Ja, eine CPU könnte natürlich leicht gucken, ob der Inhalt vom Register 0 ist. Und dass er dann sagt, ja, dann mache ich diese Adressierungsart nicht. Ja, das wäre natürlich sehr viel billiger als eine MMU, die ja der ganze Mapping und so den ganzen Kram noch machen muss. Jo, okay, was haben wir hier? Wir haben gesagt, berechnete Sprünge definieren wir weg. Beziehungsweise wir definieren sie ein bisschen um. Wir haben so ein Table Lookup Jump. Table Jump und Table Lookup Jump. Können wir vielleicht auch berechnete Sprünge wieder dazu definieren? Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Würde uns das was helfen? Erste Frage. Also das wäre der Vorteil, ne, wenn wir es weglassen. Aber vielleicht bringt es uns ja mehr, wenn wir berechnete Sprünge zulassen, aber unsere Funktionen dann eben häppchenweise kompilieren. Das ist jetzt die Frage. Brainstorming. Du hast natürlich auf jeden Fall recht, wir haben es weggelassen, damit wir Performance, ja, warum kriegen wir jetzt Performance mehr? Weil wir es als Ganzes, eine Funktion als Ganzes kompilieren können. Ja, ob ich die jetzt in zwei Hälften kompiliere oder als Ganzes? Was hilft uns da was? Dass ich zweimal die halbe Arbeit mache oder einmal die ganze Kompiliererei ist doch eigentlich das Gleiche, oder nicht? Nee, es gibt einen Punkt, wenn ich es als Ganzes mache, habe ich, was habe ich dann als Vorteil? Ja, er sieht mehr Optimierungsmöglichkeiten. Ne? Beispielsweise die Geschichte mit den Condition Codes oder so. Wenn ich die ganze Funktion sehe, dann weiß ich, wo so ein Condition Code-Ding gebraucht wird. Wenn ich vor einem Sprung nicht weiß, wo er hinführt, dann weiß ich auch nicht, ob die Codes dahinter gebraucht werden oder ob die Variable dahinter noch gebraucht wird. Dann ist Schluss mit Optimieren an der Stelle. Ja, also kosten würde uns das eine ganze Menge, wenn wir die berechneten Sprünge wieder einführen. Aber vielleicht bringt es uns ja auch was, wenn wir sie wieder einführen. Wofür braucht denn ein C, C++, Java, sonst wie Compiler dann berechnete Sprünge? Ein Switch Case, okay. Ja, Switch Case ist kein Problem, weil wir haben ja unseren Table Lookup Ding da, haben wir ja definiert, das war genau für den Zweck und dafür geht es auch optimal. Also dafür brauchen wir es nicht, aber können wir vielleicht woanders noch brauchen. Ja, es gibt im GCC die Möglichkeit, man kann hinschreiben, x ist gleich Adresse von L und L kann irgendwo ein Label sein und jetzt kann ich sagen, ein go to x, das ist nicht Standard C, also in C gehen nur Funktionspointer, in GCC geht auch Labelpointer. Hatte hier schon mal jemand gesehen, dass sie genutzt werden? Okay, also ich vermute mal, es bringt uns also nicht viel. Ne? Ja, also ich habe schon mal so ein Programm gesehen, aber ich glaube auch wirklich nur eins. Also das wird uns nicht viel bringen, wenn wir sie dazu definieren. Wenn wir sie allerdings wegdefinieren, das bringt uns sehr viel, was den Compiler angeht, den Just-in-Time-Compiler. Jo, selbstmodifizierender Code, bringt uns das was, bringt uns das nichts? Wir haben es wegdefiniert, ja, wollen wir nicht. So, bringt uns was? Ja. Sowas gibt es, beispielsweise der Linux-Code, der Linux-Kern macht sowas. Ne, dann misst mal aus, wie lange die memcopy1-Funktion braucht, die memcopy2-Funktion, die memcopy3, hat da verschiedene Varianten, wie man memcopy implementieren kann, je nachdem, welche CPU man hat. Ja, und dann patcht man entsprechend den Kernel, dass er ab sofort die richtige, schnellste memcopy-Methode aufruft. Hm. Sowas geht nicht mehr. Ja, wenn wir das zulassen würden, kostet uns das was? Und wie viel kostet uns das?
wenn er mit Schleifen durchläuft, dann kann er für den Code irgendwie Schleifen jedes Mal verändern, dann kann ich das so kontrollieren, dass ich die Cache-Kabel jedes Mal wieder weggehe.
Oh, wenn der Programmierer so einen Quatsch macht, soll er sich nicht wundern, dass es lange dauert. Würde ich jetzt so spontan sagen. Ne? Aber.
Also, ich meine, solche Formen von Optimierung für Performance-Dinge müssen wir ja nicht in der Sprache zulassen, weil das kann ja tatsächlich unsere Virtual Machine, unser Just-in-Time-Compiler tun. Dafür müssen wir das nicht als Sprachfeature zulassen, sondern
ja.
man könnte vielleicht irgendwie so Hinweise geben, so hey, schau mal, dieses If hier ist statisch, wenn du das irgendwie einmal auswertest, zu Beginn der Ausführung reicht das und danach kannst du es einfach durch einen Sprung ersetzen.
Ja, also selbst modifizieren also im Sinne von einmal ganz am Anfang. So. Oder Hinweise geben, einmal ganz am Anfang.
Und also was man sonst natürlich sich überlegen kann, ob man zulassen will, ist halt so, dass man Code erzeugen kann und den dann einmal nicht schreibbar und ausführbar machen und ansprechen lassen. Dass man so dass man wiederum in der Sprache Just-in-Time-Compiler bauen kann zum Beispiel.
Okay,
Da könnte man sich überlegen, ob man das zulassen will, weil das wäre jetzt auch nicht so teuer.
Was wäre jetzt da der Unterschied? Du hast gesagt, einmal hinschreiben, explizit read-only machen und dann ausführen.
Genau, weil man dann halt eben nicht dieses Problem hat, dass man in der virtuellen Maschine beachten muss, ob Code verändert wurde, den man schon gechittelt hat. Und das ist ja das, was das Ganze teuer macht.
Genau, das ist der kritische Punkt, ne? Selbst modifizierender Code an sich wäre überhaupt kein Problem. Ich kann mein Programm millionenfach umbauen. Das kostet natürlich, ne? Hast natürlich recht. Aber wenn ich das will, bitteschön, soll das halt tun. Nur wichtig, ich muss irgendwie klar machen, dass ich den, ja, zwischen dem ich modifiziere meinen Code und dem ich benutze ihn, da muss irgendwie eine Art Event signalisiert werden. Und wenn ich den Code dann benutze, dann darf ich ihn aber nicht mehr ändern. Ich darf dann andere Bereiche ändern, okay, aber nicht während ich Codebereiche ausführe, sie dann ändern. Und dann wäre es nicht teuer, so wie Max sagt, kann man ja sagen, ja, bevor ich den Code ausführe, muss ich ihn read-only machen. Warum meine read-only ist klar, dann kann nichts mehr passieren. Und dann ist das laufen lassen. Ja, dann sind die Speicheroperationen halt nicht teuer, weil ich nicht immer nachgucken muss, ob sich Code geändert hat. Jo, okay, also ihr seht, da lässt sich an allen Punkten irgendwie noch was drehen. Da lässt sich eine ganze Menge drehen. Also ich behaupte mal, es gibt unendlich viele verschiedene virtuelle Maschinen, die alle performancemäßig sehr gut sein können. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel C oder C++. Jetzt definieren wir uns mal eine virtuelle Maschine, die optimal für C oder C++ gedacht ist. Soll heißen, du vorhin mit deinem Ich will doch Adressen rechnen. Wie muss jetzt die virtuelle Maschine aussehen, die jetzt C-Programme mit so einem merkwürdigen Adressrechenzeugs gut ausführen kann? Also. Gut spezifizierte Instruktionen, das hilft immer, keine Frage. Welche müssten jetzt dabei sein? Müssten das jetzt mehr sein als in Java? Müssten das jetzt weniger sein? Müssten das jetzt andere sein? Was brauche ich jetzt? Was brauche ich jetzt nicht? Sag mal, es muss alles dabei sein, praktisch für jede C-Operation oder C++-Operation muss es einen entsprechenden Bytecode geben. Ne? Was weiß ich, Zuweisung von zwei Variablen muss es geben. Dereferenzieren von einem Pointer muss es geben. Inkrementieren von einer Zahl muss es geben. Zuweisen einer Konstanten muss es geben. Aufruf einer Funktion muss es geben. Ne? Und wenn das der Fall ist, und das heißt natürlich jetzt beispielsweise, das müsste eine Erweiterung geben auf Anzeigentypen. Also Zuweisen an eine Anzeigenvariable müsste es geben. Ansonsten, also dann hätten wir sozusagen das Maximum rausgeholt, was C-mäßig definierbar ist. Was ich in C nicht hinschreiben kann, muss ich auch nicht als Assembler-Instruktion haben. Logisch. Gut, leicht emulierbar. Muss es leicht emulierbar sein? Ja, warum war es in Java leicht emulierbar? Ja, ich sag mal, das stammt noch aus Zeiten, wo Java, wo die Java Virtual Machine Interpreter war und kein Just-in-Time-Compiler. Die erste Java Virtual Machine war ein Interpreter. Ja, und als Interpreter ist klar, da muss eine Instruktion schnellstmöglich ausführbar sein. Wenn ich mit einem Just-in-Time-Compiler über eine drüber nachdenken kann, ist das halt so schlimm. Ja, dann kann es auch eine komplexere Instruktion sein. Hauptsache, ich habe in echter Hardware was Passendes dafür. Jo, wie schaut es aus in C mit Exceptions? Welche muss ich zulassen? Welche will ich zulassen? Welche will ich weghaben? Ja, Division durch 0, die werde ich wohl nicht los. Die will ich auch nicht los haben. Wenn ein C-Programm durch 0 teilt, dann soll es ruhig crashen. Das tut ja ein Wald- und Wiesen-C-Programm auch sonst mal. Null-Pointer, wie in Java, da will ich, da soll mein Programm crashen. Kein Problem damit. Wie schaut das jetzt aus mit irgendwelchen ganz merkwürdig krause berechneten Pointern? Wie in C halt üblich, ich lese das, was da ist, und wenn das das war, was ich haben wollte, habe ich Glück gehabt, wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Aber das ist in C halt so. Ne? Im Handbuch steht, was weiß ich, Zugriffe auf nicht allozierten Speicher und wenn ich da einen Pointer habe, undefiniertes Verhalten. Oh, machen wir undefiniert, passt nicht an. Jo, Multithreading in C, C++. Na gut, P-Threads lassen wir mal weg. Ansonsten haben wir ja eigentlich kein
in C.
Okay, das kommt jetzt gerade so auf. Ja. Weiß nicht, ob die Welt damit so glücklich wird. Okay, konzentrieren wir uns lieber auf die andere Seite. Wie schaut es mit Interrupts aus? Will ich Interrupts loswerden oder nicht? Gut, in C heißen die Dinger nicht Interrupt, sondern Signale, aber gut. Will ich die loswerden? Viele Studenten würden wahrscheinlich sagen, ja, ich würde sie gerne loswerden, dann brauche ich sie nämlich nicht üben in der SP-Klausur und so. Wo die meisten Leute nämlich Fehler machen, aber...
Ja, die KC, dass man die emulieren möchte,
Die gehören schon irgendwie dazu. Ne? Also wenn ihr euch so ganz normale Systemprogramme anguckt, die kommen alle mit irgendwie SigChild, ne? Wenn sie einen geforkten Prozess gespawnt haben und der rechnet was und wenn er fertig ist, stellt er einem ein Signal zu. Wie will man es anders machen? Ne? In C geht das nicht anders als mit Signalen. C-mäßig ist nichts definiert.
Also eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen nur generisches C, dann haben wir eigentlich keine Signale.
Unter der Haube definiert ist es dann doch wieder ein bisschen, nämlich im Sinne von, es gibt Volatile-Variablen. Das sind die, die sich spontan außerhalb des C-Programmflusses ändern können. Wie haben wir dann spontan eine Änderung, wenn wir keine Signale haben? Ne? Also unter der Haube steht im C-Standard schon auch drin, ja, irgendwie sowas muss es geben. Gut, die Dinge heißen dann halt Signale im Falle von Unix und sie heißen dann, keine Ahnung, kenne mich nicht aus, im Sinne von Windows wahrscheinlich irgendwie anders. Aber es wird die Dinge irgendwie geben. Ne? Ohne wollen wir nicht. Jo, wie schaut es mit Condition Codes aus? Brauchen wir die für C? Ja oder nein? Oh, definitives Nein. Ja, guckt euch einen C-Standard an, da steht nirgendwo das Wort Condition Codes. Da steht es bloß irgendwie so mit if, Bedingungen, mach irgendwas. Ja, das können wir auch anders kompilieren. Ne? Dann gibt es halt ein Compare und vielleicht das Compare berechnet Flex oder so. Aber das macht die Hardware. In C selber brauchen wir das nicht. Jo, wie schaut es aus mit sicheren Pointern in C? Du wirst dich, nö, ne? Kennt keiner, brauchen wir also nicht. Segmentierung in C. Naja, nee, eigentlich nicht. Also es gibt Programme, die damit natürlich rummachen, so aus alten Zeiten, irgendwie so ein Borland C für MS-DOS oder so, die kannten da Sachen, aber ja, das war eigentlich mehr eine Vergewaltigung von C als eine vernünftige Erweiterung. Jo, brauchen wir eine MMU für C?
Naja, Java hat halt nicht so ein Sicherheitskonzept, was eins von beiden definitiv braucht, aber.
Brauchen wir oder brauchen wir nicht?
Sollen wir mehrere Prozesse in einem Postprozess involvieren? Das wollen wir ja.
Wenn ich ein ähnliches Verhalten möchte, oder?
Ich möchte eine virtuelle Maschine, der ich einen aus C generierten Bytecode vorwerfe und die soll sich so verhalten wie ein normales C-Programm. Brauche ich dann eine MMU oder nicht?
Außerhalb des C-Programms mal gut spezifizieren. Also wenn ich dann keinen Speicherzugriff habe, keinen Speicherschutz habe und Speicher von anderen Prozessen sehe, dann ist das definitiv im Rahmen des erlaubten
und
definierten Verhaltens.
Ja. Ne? Ob das schön ist, ist eine andere Geschichte, aber laut C ist das völlig in Ordnung. Und wenn man sich anguckt, wo C häufig eingesetzt wird, in der Embedded World, ne, irgendwie so in Waschmaschinen, Airbag-Steuerung und so, die ganzen Mikrocontroller haben keine MMU. Nichtsdestotrotz läuft ein C-Programm da sehr schön drauf. Was passiert, wenn das mit irgendwelchen Pointern da irgendwo in die Wildnis greift? Dann geht vielleicht der Airbag auf, ja. Vielleicht auch gerade nicht, obwohl er soll oder so, das kann schon sein. Aber aus C-Standard-Sicht völlig in Ordnung. Ja, also sichere Pointer brauchen wir nicht, Segmentierung brauchen wir nicht, MMU brauchen wir nicht. Klasse Sache. Alles weg. Ja, super Performance, keine Frage. Berechnete Sprünge, brauchen wir die? Wenn wir GCC nachmachen wollen, ja. Wenn wir C-Standard nachmachen wollen, nein. Also dann reicht uns das, was Java zum Beispiel anbietet, ne, dieser Table-Switch-Sprung. Selbstmodifizierender Code in C.
Ja. Sind wir dann überlegen wegen berechneten Sprüngen? Also Arithmetik zwischen Pointern verschiedener Typen ist undefiniert. Aber Arithmetik zwischen zwei faktischen Pointern sind ja Arithmetik auf Pointern gleichen Typs.
Das gilt, glaube ich, aber nur für Datenpointer, nicht für Function Pointers.
Also man darf Function Pointer auf jeden Fall vergleichen. Also hoffe jetzt mal, dass man nicht mit denen rechnen darf.
Ich habe nur eine Frage, hast du noch keine berechneten Sprünge, weil der es schaffen, jeden rechneten Sprung in so einen Switch-Case zu machen, oder? Was die
Gründe? Nee, wie kannst du rechneten Sprung C schreiben?
Brauche ich berechnete Sprünge, um C Programme laufen lassen zu können? Also erste Antwort wäre definitiv nein, weil wir können alles, jedes Switch können wir umbauen auf ein if, then, else, if, if, else, if, else, if, else, if. Aber das ist natürlich jetzt performancemäßig nicht der Brüller gegebenenfalls. Ne? Wenn du da so ein else if der tausendste Fall ist wahr, dann hast du erstmal tausend Sachen abgeprüft. Insofern möchte man schon so eine Art berechneten Sprung haben. Ne? Ich möchte einen Index haben und den gucke ich in der Tabelle und da springe ich hin und fertig. Aber bei einem Switch ist das natürlich eine endliche Menge von Sprungzielen. Eine meistens sehr endliche Menge. Und das, was Java sich da überlegt hat, diesen Table-Switch-Sprung, der würde an der Stelle perfekt funktionieren. Wäre genau das Richtige. Brauchen wir sonst irgendwo berechnete Sprünge? Standard ist das, also weiß ich nicht, was drin steht, aber ich gehe mal davon aus, da steht irgendwie undefiniert drin. Ne? Also ich wüsste auch nicht, was das ergeben soll, wenn ich den Function Pointer um 4 erhöhe, dann zeigt er halt mitten in die Funktion. Also da kann nicht im C-Standard drinstehen, was dann passiert. Jo, okay, also wir haben uns das angeguckt. Also es sollte möglich sein, eine C-Virtual Machine sich zu definieren. Das gleiche gilt für C++, das gleiche gilt für Perl, das gleiche gilt für Python, das gleiche gilt für, ne, geht die Programmiersprachen durch. Es müsste für alle im Prinzip gehen. Es hängt ein bisschen hier dran, ob ich die sicheren Pointer haben will oder nicht und solche Geschichten, was das performancemäßig ausmacht. Gehen müsste es im Prinzip alles. Jo, da möchte ich euch, Java Virtual Machine habe ich euch gezeigt. Nächstes Beispiel, ich weiß nicht, wer das kennt, LLVM, Low Level Virtual Machine. Was ist das? Ja, die nennen sich selber, wir sind eine Compiler Infrastructure. Was soll das heißen? Ja, das soll heißen, die Leute, die das gebastelt haben, die haben Compiler Frontends, also von C, C++, das sind die, ich sag mal, Standard Frontends. Wobei es noch, ich weiß nicht, wie viele hundert Compiler-Frontends von anderen Leuten gibt. Das meiste, glaube ich, sehr experimentell. Ich weiß nicht, ob da irgendwas so richtig ernsthaft funktioniert. Aber wenn man ein bisschen dran polieren würde, würde da noch sehr viel mehr gehen. Gut, was machen diese Frontends? Die nehmen sich C-Code oder C++, drehen die durch die Mangel und hinten spucken sie aus LLVM. Ja, was ist LLVM? Das ist, ich sag mal, so eine Art Bytecode, oder die nennen es dann Bitcode. So ein ähnlicher Bitcode wie von der Java Virtual Machine.
Ist nicht Rust auch bei dem Fall, die
das kann gut sein. Also ich kenne inzwischen kaum eine Sprache, die nicht nach LLVM transferierbar ist. Kann gut sein. Also, wir nehmen eine Hochsprache und wir machen so einen Byte oder Bitcode draus, wo drin steht, ich sag mal, die Semantik wird erhalten. Das, was die C-Instruktion gemacht hat, das steht hinterher irgendwie im Bytecode drin, was die tun soll. Jo, und dann gibt's auf Basis von LLVM Optimierer, die schnappen sich diesen Bytecode und gucken sich den nochmal ganz genau an. Und was machen sie? Sie spucken hinten wieder Bytecode aus. Also beispielsweise, sie nehmen sich irgendwelche Funktionen vor und gucken mal, macht das Sinn, diese Funktionen zu inlinen? Wenn es Sinn macht, okay, dann inline die Funktion, schmeißt die Funktion weg. Ja, und dann wird der Bytecode, so wie er ist, wieder rausgeschrieben als neuer Bytecode. Jetzt in irgendeiner Form besser, was auch mal besser denn sein mag. Ich kann auch sagen, ich generiere, sagen wir mal, aus zwei C-Modulen, ich habe zwei C-Dateien, aus jeder generiere ich jeweils LLVM. Dann kann ich jede Datei optimieren. Und dann klebe ich zwei LLVM Binaries, also Bitcode-Dinger, zusammen mit dem Linker. Und das Schöne ist, aus dem Linker purzelt wieder Bytecode hinten raus. Und das ist jetzt ein Vorteil auch gegenüber dem GCC oder so, das, was der Linker ausgespuckt hat, das kann ich dem Optimierer nochmal wieder reinstecken. Das heißt, der sieht jetzt beispielsweise auch, wenn von der einen C-Datei eine Funktion der anderen C-Datei aufgerufen wird, ja, er sieht beide. Er sieht beide im Bytecode und kann jetzt auch die in der anderen Datei definierte Funktion nochmal inlinen in die Aufruferfunktion. Das kann GCC zum Beispiel nicht. Jo. Also, Hochsprache nach LLVM. LLVM zigmal durch die Mangel drehen, mit allen Optimierungen draufschmeißen, die man so kennt. Und dann im letzten Schritt nehmen wir uns den Bytecode her und spucken ihn aus, ja, machen x86-Code draus, also was jetzt standardmäßig dabei ist bei dem LLVM-Zeugs, ist x86, also in der 32- und 64-Bit-Variante. Es sind verschiedene ARM-Prozessoren dabei als Backend und ... noch. Also ich glaube, es gibt kaum eine Architektur, die nicht als Backend dabei ist. Vielleicht nicht von der LLVM-Seite selber, aber von irgendwelchen, ja, guten oder ominösen Firmen, wer auch immer Mist macht. Und speziell jetzt für x86 gibt es auch einen JIT. Also ich kann hier LLVM irgendwie mein Programm bauen und ich kann den gejitteten Code, diesen Bytecode, auch, sagen wir mal, ins Internet schmeißen. Irgendjemand anderes kann sich den runterladen und kann den, so wie er ist, auf einer x86-Maschine ausführen lassen. Er braucht ihn nicht mehr neu kompilieren. Gut, ob ich das jetzt machen würde, aus dem Internet runterladen und laufen lassen, andere Geschichte. Aber wenn das ein guter Kumpel ist, dem ich vertraue, geht das. Auch wenn der Kumpel, sagen wir mal, einen ARM-Prozessor hat und ich einen x86 oder umgekehrt, wir können uns gegenseitig Programme basteln und ausführen lassen. Das ist natürlich eine feine Sache. Und inzwischen, sage ich mal, ist dieser LLVM-Kram, der steht, glaube ich, im Kurs bei den bei allen Leuten, die irgendwie Research machen, ganz oben auf der Liste.
Was mit dem Cross-Plattform tatsächlich nicht ganz so. Der erzeugte Bitcode ist nicht vollständig plattformunabhängig.
Weil die Größe der Pointer nicht definiert ist. Genau, das ist ein Punkt. Solange man da bei der richtigen Größe bleibt, passt die Sache aber noch. Ja, es sind noch ein paar andere Sachen drin. Natürlich sind hier irgendwie, macht man natürlich früher oder später mal System Calls. Und ein System Call auf einem Linux x86 sieht natürlich ein bisschen anders aus als ein System Call auf einem, keine Ahnung, RTOS ARM. Da geht es dann auch nicht. Aber sagen wir mal, irgendwelche Unterprogramme, Matrix-Multiplikation oder so, die kann man schon scheren zwischen Architekturen. Jo, wie schaut sowas unter der Haube aus? Also wie gesagt, es gibt einen Bitcode. Den Bitcode sich anzugucken, das will man nicht wirklich. Also das ist wirklich ein Bitcode, das sind einzelne Bitfelder in Bytes und so definiert. Die sind fürchterlich mühsam auseinander zu frickeln. Aber man kann, wenn man dem, also das Frontend heißt dann Clang, was man da kriegt von der LLVM-Seite, dem kann man jetzt sagen, nicht das normale, was weiß ich, assembliere Datei, ne, das kennt ihr, sondern man kann auch sagen, ja, emitte mal dies LLVM-Zeugs und dann spuckt da einem wirklich nur diesen Bitcode aus und hört dann an der Stelle auf. Und den Bitcode, da gibt es dann so eine Art Disassembler, den kann man sich angucken. Ja, und hier ist jetzt mal ein Beispiel, wie sowas aussieht. Also ich kann euch jetzt auch nicht jedes Zeichen hier erklären, wo das alles herkommt. Aber so grob kann ich es euch erklären. Also am Beispiel hier Fakultätsfunktion, x wird übergeben, wenn x kleiner gleich 1, dann return 1. Ansonsten, ihr kennt das mit dem rekursiven Aufruf, ansonsten x mal Fakultät x minus 1. Jo, was brauchen wir jetzt? Ja, und da gibt es jetzt hier oben eben die, das sind so zwei Instruktionen. Ja, Alloc A haben wir vorhin gehabt hier. Ne? Wir allozieren auf dem Stack Platz. Ja, wie viel Platz? Das steht jetzt dahinter. Also dahinter steht der Typ. Also in diesem Falle I32 soll heißen eine 32-Bit-Integer-Zahl. Die allozieren wir auf dem Stack. Line 4. Was heißt das? Naja, das, was der Name sagt. Ne? Also passendes Alignment auf 4 Byte aligned hätten wir es gern. Das kann zum Teil architekturabhängig sein. Also das kann variieren zwischen Prozessoren. Also wir reservieren jetzt für 2 Integer-Variablen Platz. Was sind das für 2? Ne, letztendlich ist es einmal das x, was wir hier verwenden, einmal das x minus 1 brauchen wir und hinterher brauchen wir fürs Return noch was. Das wird dann gleichzeitig verwendet. Ja, was macht er hier? Das nächste ist ein Store. Bei dem Store steht dabei, ja, speichere eine 32-Bit-Integer-Zahl, nämlich das x. Wo kommt das x her? Ne, ihr seht hier oben, das x ist ein Parameter, ein 32-Bit-Integer-Parameter für die Funktion namens Fakultät. Und Fakultät liefert einen 32-Bit-Integer-Wert zurück. So, und das x speichern wir jetzt ab. Ja, Pointer indirekt. Also ich nehme das i2 als Pointer und da schreiben wir es hin. Aber was heißt das? I, das %2, das war jetzt hier oben sozusagen der Pointer auf dem Stack allozierten Platz. Ja, ein Load. Ich hole aus diesem Pointer, ne, gleiche Konstruktion wie da oben, was raus, schreibe nach %3. Ja, was sind diese 1%1, %2, %3? So von der Idee her, das sind so virtuelle Register. Ja, davon haben wir laut LLVM unendlich viele. Da muss nachher der echte Compiler oder der Just-in-Time-Compiler, der das nochmal zu fressen kriegt, sich aussuchen, ja, welches Register nimmt er jetzt für was. Muss da vielleicht anfangen, irgendwie mit Registerfärbung und so, ihr kennt das Zeugs. Vernünftige Registerzuweisung machen. Jo, dann hier, wir vergleichen signed less or equal eine 32-Bit-Integer-Zahl mit der konstanten 1. Jo, und da kommt jetzt nach dem %4 sozusagen das Ergebnis, was jetzt bei dem Compare rauskommt. Was kommt da raus? Ja, da kommt raus jetzt ja oder nein. Ne? Ich mache sign less or equal, da kommt dann raus ja oder nein. Ja, und danach kommt dann ein bestimmter Sprung. Der guckt sich jetzt eine 1-Bit-Integer-Zahl an. Was ist eine 1-Bit-Integer-Zahl? Ein Boolean. Ne? Dieses %4, das was bei der, wenn der Vergleich rausgekommen ist, das eine Bit guckt er sich an. Und je nachdem, ob das wahr oder falsch ist, springt danach Label 5 bzw. Label 6. Und ihr seht hier Label 5, Label 6. Das sind dann hier die entsprechenden Blöcke. Was auffällt ist, ja, es stehen immer 2 Labels dahinter. Ja, auch wenn der Block direkt danach folgt, es stehen immer 2 Labels dahinter. Warum macht man das? Ja, ist im Compilerbau, sage ich mal, so üblich. Weil man gegebenenfalls nämlich diese Blöcke auch umsortieren kann, je nachdem, welche, ne, was cache-mäßig oder was mit likely und unlikely vielleicht günstiger ist. Ja, gut, was machen wir hier? Das ist jetzt der, was ist es? Innere Teil von dem ersten if. Ich kopiere die Konstante 1 nach %1 und springe dann nach Label 12. Label 12 ist, lege es jetzt da unten. Ja, und da lädt er jetzt aus dem %1 wieder den Wert raus und macht einen Return, einen 32-Bit-Integer-Return mit dem Registerinhalt vom Register 13. Also das ist, ne, einmal schreibt er hier die Konstante 1 da rein und holt sich die Konstante 1 da wieder raus und return. Oder, und das ist jetzt der Funktionsaufruf, na gut, ihr könnt es euch durchgucken, ne, hier, ich hole meine 2 Werte, das x und das x minus 1, wobei das x minus 1 muss ich dann noch berechnen hier durch die Subtraktion, ne, %8 minus 1 und jetzt kommt hier mein Call, Da stehen dann eben die Parameter drin und da steht das Ergebnis drin. Soll da rein, multiplizieren, in meiner Ergebnisvariable speichern und zurück. Gut, was ihr sehen solltet, ist, dass diese Sprache sehr viel umfangreicher ist als das, was Java anbietet als Bytecode. Hat halt den Vorteil, man kann sehr viel besser das abbilden, was C, C++ und so können. Und man hat hinterher viel mehr Möglichkeiten, noch drüber zu optimieren. Nichtsdestotrotz sieht man vielleicht auch so ein bisschen durchschimmern. Das, was hier steht, hat aber eine bestimmte Ähnlichkeit mit dem, was Java macht. Gut, bei Java steht jetzt nicht immer ein i32 daneben. Naja, da heißt es dann eben i-load. Ne? Aber im Prinzip genau das Gleiche. Oder es gibt ein s-load. Ein s-load ist im Prinzip ein Load mit i16. Gut. Und was man auf der anderen Seite sehen sollte, ist, man kann das, was da steht, relativ einfach, sagen wir mal, nach x86 transformieren. So, wie wäre das? Wie könnte ich das transformieren? Naja, hier oben die zwei Allocs, haben wir gesagt, die allozieren auf dem Stack Platz. Naja, 2 mal 4 Byte allozieren heißt, 8 Byte allozieren heißt im Prinzip, subtrahiere vom Stackpointer eine 8. Fertig. Und entsprechend vor dem Red addierst du halt wieder. Ja, und das Prozent 1, Prozent 2 sind dann die zwei, also Stackpointer indirekt mit Offset 0 bzw. Offset 4, das sind dann diese zwei Pointer. So ein Store, was ist ein Store in Intel? Move, ne? Kann man 1 zu 1 umbauen. Load ist auch Move in die andere Richtung. Was ist so ein Compare und Branch? Compare und Branch. Ein Store, was ist ein Branch? Ja, ein Branch ist ein Jump. Ein Load, eine Subtraktion, das ist ein Call. Ja, nicht ganz. Ja, man muss halt die Parameter noch auf den Stack legen, beziehungsweise ins passende Register schreiben. Ja, und das, was da zurückkommt, das muss dann eben im Intel-Fall EAX oder RAX sein. Multiplikation ist eine Multiplikation, Store ist ein Move, ist ein Jump, ist ein Move, ist ein Red. Fertig. Also man kann es dumm, doof, einfach 1 zu 1 übersetzen. Man kann sich aber natürlich noch Gedanken darüber machen. Also habe ich jetzt nicht gemacht, aber man könnte das Beispiel auch noch, also diesen Code auch nochmal einen Optimierer geben, der wird wahrscheinlich, also das Allog A, die zwei da oben, die wird er auf jeden Fall raushauen. Ja, dann reserviert er keinen Platz mehr auf dem Stack, sondern nimmt dann einfach R1 als einen Wert, R2 als einen zweiten Wert und fertig.
Nachdem wir quasi befugt sind, müssen wir ja beziehungsweise das ist ein Parallel-Call-Set, das uns am Ende wieder sparen, aber...
Das hat er vielleicht sogar auch noch wegoptimiert, genau. Das könnte er machen, keine Frage. Also ich habe es mal irgendwann durchoptimieren lassen, das schrumpelt weg, also da bleibt fast nichts mehr über. Ja. Und es dann zu kompilieren, dann kommt noch viel weniger raus. Und was den Time-Compiler kann das natürlich auch, also wir haben es im Prinzip gerade angeguckt, wie der das kompilieren kann. Relativ trivial, wenn ihr jetzt, was weiß ich, einen Spark-Prozessor oder irgendwas hier nehmt, könnt ihr fast wortwörtlich genauso runterschreiben. Oder ARM, oder ne? Denkt euch irgendeinen Assembler aus. Es geht fast mit allen mehr oder weniger 1 zu 1 runter zu kompilieren. Der JIT muss relativ wenig machen. Ne? Ihr habt gesehen, man kann die Instruktion eigentlich mehr oder weniger 1 zu 1 umsetzen. Ja, und optimieren in dem Sinne muss er eigentlich fast nicht mehr, weil so die Idee, das haben die Optimiererläufe vorher schon erledigt. Eventuell kann er noch manche Sachen wegoptimieren oder hinoptimieren. Ne, solche Sachen wie hier beim Red, hier steht jetzt irgendein Register. Aber in der Intel-Welt zum Beispiel soll das eigentlich immer EAX bzw. RAX sein. Da muss er dann ein bisschen rumoptimieren, dass er halt hier in R13, dass er dafür das AX verwendet. Soll heißen, dass er für die anderen halt nicht das A-Register verwendet. Ne? Und beim Register färben, gut, da kriegt man dann manchmal auch raus, dass man mehrfach das gleiche Register für mehrere verschiedene Prozent irgendwas die gleichen Register verwendet. Jo, haben wir schon wieder. Fragen? So. Dann danke ich euch fürs Mitmachen. War wieder eine schöne Geschichte. Ihr habt ja intensiv hier mit Ideen gehabt. Danke euch dafür. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ein schönes Wochenende.